grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesmal soll es also um die Firmung gehen, das Sakrament des Heiligen Geistes. Ich will nicht verschweigen, dass ich mir persönlich in der Seelsorge mit diesem Sakrament sehr schwer tue. Vielleicht haben auch viele unter Ihnen schon die Erfahrung von Firmengottesdiensten gemacht, in denen sich plötzlich eine stattliche Zahl von Firmlingen präsentierte, die Ihnen zumindest vom alltäglichen Gemeindeleben unbekannt waren und in der Regel der Fälle auch nach der Firmung unbekannt bleiben werden. Wir erleben in unseren Tagen, dass sogar ein Bischof eine Firmung kurzfristig absagen muss, weil die Bewerber nicht in der Lage sind, ein religiöses Gespräch zu führen. Und viele Pfarrer erschrecken, wenn es nur um die Kenntnis der Grundgebete geht. Um den Kern dieses Sakramentes erahnen zu können, müssen wir, glaube ich, zunächst all unsere Erinnerungen und Erfahrungen von den Missständen unserer Tage beiseite legen. Und wir wollen ihm, dem Heiligen Geist, um den es in diesem Sakrament geht, jetzt das Wort geben. Heiliger Geist, du Band der Liebe zwischen Vater und Sohn. Wir wollen dich bitten, dass du jetzt unsere Herzen erleuchtest. Du bist uns verheißen worden als derjenige, der uns in die ganze Wahrheit einführen wird. Wir bitten dich, dass du jetzt die Augen unseres Geistes öffnest, dass wir mehr und mehr erkennen dürfen, welche Aufgabe und Funktion du in unserem Leben haben willst. Amen. Wer ist nun der Heilige Geist? Der Erzbischof von Sao Paulo, Kardinal Hum, hielt in diesen Tagen unserem Papst und der Kurie in Rom Exerzitien. Und in einem seiner Vorträge rief er seinen Zuhörern Folgendes zu: Wir müssen uns dem Mysterium der Dreifaltigkeit nähern, unsere Schuhe ablegen und uns vom reinigenden Feuer des brennenden Dornbuschs umlodern lassen. Diese Aufforderung ist sehr gewagt. Sich Gott nähern, ihn schauen, das bedeutet im alttestamentlichen Verständnis immer den Tod. Niemand kann Gott sehen, ohne zu sterben. Kein Mensch ist in der Lage, als Geschöpf die Herrlichkeit Gottes zu ertragen. Und dennoch lade auch ich Sie jetzt ein, einen Blick in das Herz unseres Gottes zu werfen. Wir wollen mit unseren menschlichen Augen einen Blick in das tiefste Geheimnis unseres Gottes werfen. Nicht aus eigenmächtigem Interesse oder gar weil wir meinten, wir könnten uns ihm so nähern oder sogar verstehen. Nein, es kann nur darum gehen, der Einladung Gottes selbst zu folgen, der uns in seinem Sohn einen Blick in sein innerstes Wesen erlaubt hat. Gott ist die Liebe. So müsste die Überschrift lauten für alle Bücher, die je über unseren Gott geschrieben wurden und noch geschrieben werden. Gott ist die Liebe. In diesem einen Satz ist eigentlich schon alles gesagt. Wenn das Wesen dieser Liebe keine Selbstliebe sein soll, bedarf es für Gott oder besser in Gott eines Dus, einer weiteren Person. Stellen Sie sich vor, wenn Gott nur Ich ist, dann kann er unmöglich zugleich Liebe sein. Denn Liebe, die nur auf sich selbst schaut, ist keine Liebe. Das ist ein großes Problem aller monotheistischen Religionen, dass der eine Gott letztlich immer ein Egoist ist, weil ihm ein adäquates Du fehlt, an das er seine Liebe verschenken kann. Gott ist die Liebe. Deshalb braucht Gott der Vater ein Du, an das er sich verschenkt. Er sehnt sich unendlich nach einem Gegenüber, dass er lieben kann. Weil er Liebe ist, verschenkt er aber nicht nur einen Teil von sich, sondern er verschenkt sich ganz. Deshalb zeugt Gott der Vater den Sohn. Weil er einfach alles von sich gibt, sein ganzes Wesen, seine ganze Gottheit, radikal alles, deshalb zeugt er. Wie bei der menschlichen Zeugung im Samen des Mannes das gesamte Erbmaterial enthalten ist, so verschenkt sich der Vater an den Sohn. Und noch etwas weiteres ist gesagt, Zeugen ist immer ein fortdauernder Prozess. Unaufhörlich fließt ein Strom der Liebe vom Vater zu seinem Sohn. Der Sohn ist nichts aus sich selbst. Er ist das, was er vom Vater empfängt. Jetzt verstehen wir auch die Aussagen Jesu, wenn er immer wieder von seinem Vater spricht hier auf Erden. Im Johannesevangelium können wir lesen, alles, was der Vater hat, ist mein. Oder wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat, also den Vater. Somit gibt es also in Gott ein Gegenüber, das jedoch nicht zu einer Trennung führt, weil ich und du, Vater und Sohn, menschlich gesprochen fast identisch sind. Der Sohn bleibt eines Wesens mit dem Vater. Und nun wollen wir auf den Sohn schauen. Im gleichen Augenblick, in dem sich der Sohn erfährt als einer, der sich dem Vater verdankt, reagiert er darauf in der Form, dass er sofort alles Empfangene auf den Vater hin zurücklenkt. Der Sohn frisst die Liebe des Vaters nicht in sich hinein, um sozusagen ein zweiter Gott zu werden. Er behält nichts von dem für sich. Auch der Sohn verschenkt sich im gleichen Augenblick mit seiner ganzen Existenz zurück an den Vater. Vergessen wir nicht, Gott ist die Liebe und es drängt ihn, sich zu verschenken. Deshalb drängt es auch den Sohn, alles, was er besitzt, alles, was er bekam, zu verschenken. Somit wird der Liebesfluss des Vaters beantwortet. Der Sohn lebt auf Erden ganz auf den Vater hin. Er spricht nie von sich selbst, sondern er ist vom Vater her und er lebt auf den Vater hin. Er ist ganz und gar auf den Willen des Vaters ausgerichtet und strebt mit jeder Faser seines Herzens zum Vater zurück. Deshalb ist der Sohn gehorsam gegen den Willen des Vaters. Der Gehorsam des Sohnes ist die Antwort auf die sich völlig verschenkende Liebe des Vaters. Wir haben also einen Liebesfluss vom Vater hin zum Sohn, der den Sohn zeugt, und die Antwort des Sohnes, einen Fluss der Liebe vom Sohn hin zurück zum Vater im Gehorsam. Gott ist die Liebe. Auch die Liebe zwischen zwei Personen ist noch keine Liebe im Vollsinn. Sie kann Selbstliebe zu zweit sein, wenn sie sich dadurch von anderen abkapselt. Das ist auch der Grund, warum die Kirche die Trauung denen verweigert, die heiraten wollen, aber keine Bereitschaft und Offenheit für ein Kind haben. Deshalb kann auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften niemals Liebe im Vollsinn herrschen. Es bleibt letztlich immer Selbstbefriedigung zu zweit. Wahre und tiefe Begegnung von Zweien trägt Frucht. Und genau so entsteht der Heilige Geist, die dritte göttliche Person, dadurch, dass Vater und Sohn sich gegenseitig aneinander verschenken. Der innergöttliche Liebesfluss vom Vater hin zum Sohn und im Gehorsam vom Sohn zum Vater. Dieser Fluss ist so real, dass aus ihm die dritte Person in Gott hervorgeht. Der Heilige Geist als das Band der Liebe zwischen Vater und Sohn. Der Heilige Geist ist nichts anderes als die Liebe, die fortdauernd vom einen zum anderen und wieder zurückfließt. Er enthält deshalb genau dieselbe Gottheit wie die des Vaters und des Sohnes. Und er ist so die dritte göttliche Person in der heiligen Dreifaltigkeit. Merken wir uns schon an dieser Stelle, dass der Heilige Geist innerhalb der Dreifaltigkeit derjenige ist, der für die Verbindung vom Vater zum Sohn und vom Sohn zum Vater sorgt. Es ist einleuchtend, dass niemand anderes im Schoße Mariens die Menschwerdung des Sohnes bewirken konnte als er. Er ist derjenige, der Verbindung schafft. Niemand anderes konnte bei der Taufe Jesu in der Form einer Taube sozusagen zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Vater und dem Sohn schweben. Und niemand anderes kann es sein, der auch heute in uns betet, sobald wir uns dem Vater oder dem Sohn zuwenden. Wir können also nicht mit Gott in Kontakt treten, ohne uns des Heiligen Geistes zu bedienen, ob wir das wissen oder nicht. Genauso wie bei jedem Gebet, das sich an den Vater richtet, der Sohn zugegen ist, genauso ist der Heilige Geist immer zugegen, wenn wir uns an Gott wenden. Ja, mehr noch, es ist der Heilige Geist selbst, der diese Verbindung schafft und in uns betet. Aber hier sind wir nun schon bei den Wirkungen des Heiligen Geistes, auf die ich später noch eingehend eingehen möchte. Wir hören einige Takte Musik. Nachdem wir nun den Heiligen Geist etwas näher kennengelernt haben, möchte ich nun auf das Sakrament der Firmung selber zu sprechen kommen. Ich denke, es ist wohl mehr als einsichtig, dass die dritte göttliche Person ein eigenes Sakrament verdient, indem man den Geist Gottes wirklich und sicher fassen kann. Hier sind wir wieder dabei, dass der Geist wirkt, wo er will. Keine Frage, aber auch dort, wo er muss, nämlich wo er sich selbst gebunden hat in den Sakramenten der Kirche. Der Geist Gottes ist das Geschenk des Auferstandenen an seine Kirche. Wir beten im vierten Hochgebet, damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt. Im Sakrament der Firmung ist uns diese Gabe Gottes angeboten. Wenn wir in das Leben der Urkirche schauen, dann wird die Verbindung von Taufe und Firmung noch sehr deutlich. Wer als Erwachsener um die Taufe bat und aufgenommen wurde, der empfing sogleich nach der Taufe die Firmung. Diese Verbindung besteht bis heute in der Orthodoxie, in der die Kinder gleich nach der Taufe mit dem vom Bischof geweihten Myron gesalbt werden und die Firmung empfangen. Die steigende Zahl der Taufen, die eine Anwesenheit des Bischofs unmöglich machte, und die Entwicklung zur Kindertaufe führten dazu, dass Taufe und Firmung in der Westkirche getrennt wurden. Die Unterscheidung dieser beiden Sakramente, die zusammen die Eingliederung des Menschen in Gott bewirken, ist aber nicht so ganz einfach. Vielleicht bietet uns die jetzige westliche Praxis aber ein Bild, mit dem man die unterschiedliche Funktion dieser beiden Sakramente erklären kann. Bei uns empfängt ein kleines Kind die Taufe. Es wird zu einem Gotteskind mit allen Rechten eines Kindes. Das heißt in der Konsequenz, dass jeder Getaufte, der stirbt, als Gotteskind vor Gott steht und sein Erbe antreten darf, auch ohne Firmung. Taufe ist immer ein absolutes Geschenk Gottes an den Menschen. So wenig sich ein Kind seine Eltern aussuchen kann, so wenig habe ich mich für meine Taufe entschieden. Deshalb steht auch in der Liturgie der Taufe, nach der Taufe, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, kein Amen. Amen bedeutet ja so viel wie, ja, okay, ich bin einverstanden. Aber diese Zustimmung kann ja ein kleines Kind unmöglich geben. Amen kann der Mensch erst dann sprechen, wenn er erkannt hat, was ihm in der Taufe geschenkt wurde. Und wenn er die Entscheidung getroffen hat, dieses Geschenk anzunehmen. Gewissermaßen ist die Firmung das persönliche Amen zur eigenen Taufe. Die Liturgie der Firmung beginnt aus diesem Grund auch immer mit der Tauferneuerung, also der Einverständniserklärung zur Taufe und der Erneuerung der damit verbundenen Entscheidungen. Der Mensch spricht sein Amen zur Taufe. Wenn wir noch einmal zum Bild des Heranwachsenden kommen, dann kann man vielleicht sagen, dass für ein kleines Kind der Papa zwar der Papa ist, jedoch der tiefere Bedeutungsinhalt noch nicht erkannt wird. Erst später wird das Kind erfahren, dass es genetisch gesprochen alles von seinen Eltern empfangen hat. Erst jetzt kann der Mensch begreifen, dass er sich in seiner Entstehung und in seinem Wesen seinen Eltern verdankt. Und wir wissen heute von der Entwicklungspsychologie, dass dann in einem gewissen Alter eine Entscheidung für die Eltern ansteht. Ja, dass der Heranwachsende nach aller notwendigen Rebellion eine neue Entscheidung für seine Eltern trifft und erst dann wieder in der Lage ist, eine tiefe Beziehung zu ihnen aufzubauen. Wenn ich also im Glauben so weit herangewachsen bin, dass ich die Bedeutung der Taufe erahnen kann und mich aus freiem Entschluss für meine Taufe entscheide, dann bin ich reif für das Sakrament der Firmung. Dass so ein innerer Schritt der Entscheidung jahrgangsweise nicht funktionieren kann, ich glaube, das bedarf keiner weiteren Erwähnung. Was geschieht nun in der Firmung? Vielleicht kann man die Wirkung der Firmung beschreiben, indem wir nochmal zurück auf die heilige Dreifaltigkeit blicken. Hier entstand ja gewissermaßen der Heilige Geist erst in dem Augenblick, in dem der Liebesstrom des Vaters vom Sohn beantwortet wird. So bekennen wir ja auch den Heiligen Geist im großen Glaubensbekenntnis als den, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Stellen wir uns nur einmal vor, der Heilige Geist, der Geist der Liebe, wäre nicht entstanden, wenn sich zwar der Vater total an den Sohn verschenkt hätte, dieser aber die Liebe des Vaters in sich hineingefressen hätte und nicht in der absoluten Rückgabe seiner selbst geantwortet hätte. Wir hätten keinen dreifaltigen Gott, und keinen Gott der Liebe. Die Liebe steht und fällt mit der Gabe des Vaters an den Sohn und mit der Antwort, mit der Rückgabe des Sohnes an den Vater. Übertragen auf den Menschen hieße dies, dass Firmung dann stattfindet und ihren richtigen Zeitpunkt hat, wenn sich der von Gott Beschenkte entscheidet, alles, was er ist, alles, was er von Gott geschenkt bekam, an ihn zurückzugeben. Die Firmung als das große Amen des Menschen auf die Taufe ist letztlich die Hingabe des Lebens an Gott. Deshalb ist die Firmung die Vollendung der Taufgnade. So heißt es im Katechismus der katholischen Kirche. Die Liebe, die uns der Vater geschenkt hat, strebt schon aus sich heraus danach, dass wir sie in der Hingabe unseres Lebens an ihn besiegeln. In der Taufe liegt eine solche Dynamik, die den Menschen, der erahnt, was ihm geschenkt wurde, zur Antwort treibt. Sakrament der Firmung ist uns als Besiegelung der Gabe Gottes und unserer Antwort der Heilige Geist gegeben. Das ist eigentlich etwas Unfassbares. Bedeutet es doch, wenn der Mensch in der Firmung den Heiligen Geist empfangen kann, dass er in einer vergleichbar intensiven und intimen Beziehung zu Gott steht, wie der Vater zum Sohn und der Sohn zum Vater. Der Heilige Geist konnte nur zwischen den beiden entstehen, weil wirklich alles floss, weil sie sich wirklich ganz verschenkt haben aneinander. Und jetzt soll er zwischen mir als Mensch und Gott stehen. Jetzt soll das, was ich von Gott als Geschöpf empfange, eine vergleichbare Qualität haben wie die Hingabe des Vaters an den Sohn. Ja, und welcher Anspruch, wenn meine Antwort an Gott dieselbe Qualität erreichen soll wie der Gehorsam des Sohnes gegenüber dem Vater. Hier staunen wir nur noch über das Gnadenangebot in der Taufe, in dem Gott mir, seinem Kind, alles schenkt. Und hier erschrecken wir vor der Ernsthaftigkeit und der Bedeutung unserer menschlich so schwachen Antwort auf die Liebe Gottes. Und wenn wir im Sakrament der Firmung den Heiligen Geist verbindlich empfangen, dann zieht uns dieses Band der Liebe mitten in die Liebesbeziehung von Vater und Sohn hinein. Ja, dann werde ich durch dieses Band mitten in das Herz Gottes gezogen, das Liebe ist. Ganz deutlich wird das an die Zustimmung des Menschen gebundene Kommen des Heiligen Geistes bei Maria. Schauen wir einmal in das erste Kapitel des Lukas-Evangeliums. Der Engel Gabriel wird von Gott zu Maria, der Jungfrau, gesandt. Er bringt ihr die frohe Botschaft und er scheint sie fast vor eine vollendete Tatsache stellen zu wollen. Du hast bei Gott Gnade gefunden, du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben und so weiter und so weiter. Da bremst ihn Maria mit einer Frage. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und jetzt wird's interessant. Gabriel fährt fort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Hier steht auch im griechischen Urtext eine Form des Futurs. Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. In dem Augenblick, in dem Gabriel diese Worte ausspricht, kann der Heilige Geist noch gar nicht kommen. Er sagt nicht, jetzt eben in diesem Augenblick kommt der Heilige Geist über dich Oder gar, er ist schon über dich gekommen, als ich an deine Tür geklopft habe. Und deine Zustimmung ist sozusagen nur noch eine reine Formsache. Nein, der Engel muss sagen, der Heilige Geist wird über dich kommen. Gabriel bringt den Heiligen Geist vielleicht mit, aber der Heilige Geist ist so lange in Warteposition, bis Maria ihr Amen spricht. Bis auch sie den Liebesfluss Gottes zum Menschen beantwortet. Maria spricht ihr Ja-Wort. Sie spricht ein Amen, wonach die ganze Schöpfung sich seit dem Sündenfall gesehnt hat. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Mit dieser Antwort, mit dieser Hingabe ist der Rückfluss sichergestellt. Und genau in diesem Augenblick entsteht, in Anführungszeichen, wirkt der Heilige Geist. Gott will sich verschenken und Maria antwortet mit ihrem schlichten Amen. Der Rückfluss, die Antwort ist gegeben. Jetzt kann sich der Engel Gabriel getrost zurückziehen. Er sagt kein einziges Wort mehr, es heißt nur noch schlicht, danach verließ sie der Engel. Und Maria hat ihren Sohn empfangen. Sie empfing ihn genau in dem Augenblick durch den Heiligen Geist, in dem sie ihre Antwort gab. Mit der Antwort, mit der Zustimmung, kann der Heilige Geist über sie kommen. Wenn, wie wir gehört haben, der Heilige Geist das Siegel für unser Amen, für unsere Antwort auf den Liebesfluss Gottes ist, dann wird schon hier deutlich, dass Firmung kein einmaliges Ereignis in meinem Leben sein kann. Wenn Firmung mein Amen, meine Ganzhingabe an Gott ist, dann ist Firmung eine Lebensaufgabe. Streng genommen hat unsere Firmung mit der Salbung durch den Bischof erst begonnen und soll vollendet werden, wenn sich auch unsere Taufe sichtbar vollzieht, nämlich dann, wenn wir endlich ganz in Gott eingehen können und diesen dazu hinderlichen irdischen Bereich verlassen haben. Sobald wir gestorben sind und unsere Seele ganz frei ist, wird uns der Heilige Geist wie ein Sog endlich ganz vor Gott ziehen können und wir haben dann die Möglichkeit, vollkommen in diesen göttlichen Liebesfluss einzutauchen. Doch bevor es so weit kommt, noch ein paar kurze Gedanken zum Sakrament und zu unserem irdischen Leben. Wahrscheinlich müssen wir, wenn wir auf unsere eigene Firmung zurückblicken, alle erschrecken. Wie wenig war damals mein Amen ausgesprochen? Und wie unangemessen ist noch heute meine Hingabe als Antwort auf die ewige Liebe Gottes. Das Wahnsinnige an den Sakramenten ist aber, dass Gott handelt, ob du es glaubst oder nicht. Wenn sich also der Mensch nicht absolut sperrt gegen Gottes Wirken, dann geschieht etwas. Dann schenkt Gott gewissermaßen schon vorausschauend auf meine spätere, nachträgliche Antwort das Band der Liebe, den Heiligen Geist. Ich stelle mir das bildlich gesprochen so vor, dass der Heilige Geist seit dem Sakrament der Firmung um mich herum schlawenzelt wie jemand, der um die Liebe seiner Braut wirbt. Und sobald er das geringste Zeichen meiner Zustimmung wittert, wird er über mich herfallen. Wer gefirmt ist, der muss sozusagen nur einen winzig kleinen Akt der Hingabe tun, ein kleines Amen sprechen, dass der Heilige Geist ganz in sein Herz einziehen kann und in seinem Feuer auch den Rest meines Lebens mit in den Liebesfluss reißt. Genau diese Erfahrung haben Menschen mit dem Heiligen Geist immer wieder machen können. Sobald sie einmal begonnen haben, ihn einzuladen, überfällt er sie mit seiner ganzen Macht und treibt sie an, sich noch mehr und ganz an Gott zu verschenken. Freilich, bei manchem Firmling unserer Tage wird er wie ein Fremdkörper um das Herz herumlagern und lange warten müssen, bis sich ein Einfallstor öffnet. Aber wenn wir es dann doch eines Tages, nicht zuletzt dank seines Werbens und dank seines Wirkens schaffen, die Liebe Gottes, seinen Fluss zu uns zu erkennen und mit einem winzigen Akt des Dankes zu beantworten, dann ist wieder er es, der die Herzen ganz bekehrt und die Gnade der Umkehr in uns wirkt. Die Firmung und die Kirche. Dass das Sakrament der Firmung die Taufgnade in uns vollendet, haben wir betrachtet. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Firmung unsere Verbindung mit der Kirche stärkt. So können wir im Katechismus nachlesen. Es besteht also eine enge Verbindung zwischen dem Heiligen Geist und der Kirche. Das Pfingstereignis, das man als die Geburtsstunde der Kirche verstehen kann, deutet dies an. Ich möchte jedoch in diesem Zusammenhang mit dem Sakrament der Firmung auf eine andere Verbindung zur Kirche eingehen. Wie schon angesprochen, werden wir wohl beim Betrachten unserer Aufgabe bei der Firmung, beim Empfang des Heiligen Geistes, mit Schrecken erfüllt. Ja, wir stoßen zwangsweise an unsere menschliche Grenze. Wie soll unsere Hingabe und unser Leben eine angemessene Antwort auf den Liebesfluss Gottes zu mir sein können? Hier stoßen wir einfach immer wieder auf die Grenzen unserer menschlichen Natur. Gott schenkt uns einfach zu viel, als dass wir je in der Lage wären, dieses Geschenk zu beantworten oder es wenigstens bereitwillig und dankbar zu empfangen. Wer den Weg mit Gott geht, der wird immer wieder schmerzhaft an diese menschliche Grenze stoßen. Wo es gar nicht mehr um den Schmerz einer Sünde geht, sondern darum, dass ich die Liebe Gottes aufnehmen möchte, aber mit dem Sammeln nicht nachkomme, weil Gott immer im Überfluss schenkt. In dieser fatalen Situation, in der wir uns gerade angesichts der Firmung befinden, in der es ja wesentlich auf unsere Antwort ankommt, damit der Geist kommen kann, können wir Zuflucht nehmen in der Kirche. Wenn auch die Antwort des Einzelnen immer zu schwach sein wird, um Gottes Geist herabzurufen und die lebendige Verbindung zwischen Gott und seinem Geschöpf aufzubauen, so glauben wir, dass in der Kirche das Amen Mariens bis zum heutigen Tag widerhallt. Die Kirche als die Braut Christi ist ja diejenige, die ihr Ja-Wort schon gesprochen hat. Die Firmung, der Empfang des Geistes, kann nur dann geschehen, wenn ich nicht auf mein eigenes unzulängliches Ja setze, sondern mein unzulängliches Ja hineinwerfe und verbinde mit dem schon gesprochenen Ja der Kirche. Hierin entsteht, wie es der Katechismus lehrt, eine Vertiefung der Verbindung mit der Kirche. Also mit der Firmung bin ich fortan nicht nur in dem, was Gott mir schenkt, verbunden mit der Kirche, sondern ich verbinde mich jetzt auch in meiner Antwort mit der Kirche. Somit entsteht eine doppelte Bindung an die Kirche. Wir können wieder in die Heilige Schrift schauen, um diese Verbindung mit der Kirche zu verdeutlichen. Wäre Maria damals nicht dabei gewesen, als die Apostel im Obergemach in Jerusalem beteten, dann hätte der Heilige Geist unmöglich auf die Apostel herabkommen können. Das Ja und das Amen dieser Apostel war viel zu schwach, als dass eine Verbindung hätte entstehen können, die der Herabkunft des Geistes ermöglicht. Wieder war das Ja der Kirche im Ja Mariens notwendig, um das Kommen des Geistes zu ermöglichen. Wo immer der Heilige Geist über einen Menschen kommt, geschieht dies aufgrund des größeren Ja-Wortes der Kirche. Deshalb kann es in diesem Sinne ohne die Kirche, also außerhalb des Ja's Mariens, keinen Heiligen Geist geben. Ohne die Kirche und ohne Maria kann niemand den Heiligen Geist empfangen. Auch dann, wenn er vielleicht um diesen Zusammenhang noch gar nicht weiß und erst später im Nachhinein einmal darüber staunen wird. Und so sind wir im Empfang des Heiligen Geistes, im Sakrament der Firmung, auf die Kirche angewiesen und mit ihr verbunden. Ja, auch wir werden einmal staunen, wie oft unser Ja und unsere mangelnde Hingabe getragen und vervollkommnet wurde durch die Kirche, durch die Heiligen, die ihre Firmung schon vollendet haben, aber auch durch diejenigen, die für uns leiden und die jetzt mit uns streiten. Sollten Sie also, wie anfangs erwähnt, in einen solchen Firmgottesdienst geraten, indem es ihnen schwerfällt, die Antwort der Jugendlichen auf Gottes Liebesfluss zu erkennen, dann sollten sie vor allem eins tun, nämlich ihr eigenes Ja zur Taufe und ihr Amen zu Gottes Liebe erneuern, damit der Heilige Geist ihr Ja benutzen kann, um an die Jugendlichen heranzukommen. Leben als Gefirmter. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch einige Gedanken vortragen, die nun unser konkretes Leben als getaufter und gefirmter Christ betreffen. Ihre Firmung hört auf dieser Erde niemals auf. Der Heilige Geist, der Ihnen verheißen ist, bedarf immer Ihrer Zustimmung und Annahme des Liebesflusses Gottes, der sich seit Ihrer Taufe unaufhörlich über sie ergießt. Um also den Heiligen Geist zu ihnen zu rufen, bedarf es der Erneuerung ihrer Taufgelübde. Stellen Sie sich beispielsweise jeden Morgen bewusst in die Gnade der Taufe hinein. Machen wir ein Kreuzzeichen, mit dem wir erneut eintauchen in das Taufbecken und alle Gnaden der Taufe in Erinnerung rufen. Das ist die Grundvoraussetzung für das Kommen des Geistes. Und wenn wir uns dann den Fluss Gottes zu uns wieder freigeschaufelt haben, dann geht es um unsere Antwort. Hierzu, das haben wir gehört, müssen wir zur Hilfe der Kirche und der Heiligen greifen. Stellen wir uns bewusst in die Kirche hinein. Verbinden wir uns mit dem Ja der Kirche zu ihrem Bräutigam. Und widersagen wir auch allen Gedanken der Trennung und der Spaltung. Dies ist vor allem auch für Gemeinschaften von großer Wichtigkeit. Wenn ich mich innerlich nicht auf das Ja meines Nachbarn stützen kann, weil ich mit ihm im Clinch liege, dann kann der Geist Gottes nicht kommen. Mein eigenes Ja und meine eigene Hingabe ist zu schwach. Also bewusst in das Ja der Kirche, der ganzen Kirche. Mit Maria, den Heiligen, aber auch mit denen, die mit mir unterwegs sind, fliehen. Maria, das haben wir schon gemerkt, hat mit ihrem Ja eine Sonderrolle. Maria war der einzige Mensch, der aufgrund ihres Gnadenstandes eine vollgültige Antwort auf Gottes Liebe geben konnte. Weil Gott sie vom ersten Augenblick ihres Daseins an von jeder Sünde bewahrt hat, weil sie ein unbeflecktes Herz hatte, war sie zu einer Hingabe an Gott fähig, die den Liebesfluss entzündete. Deshalb gibt es keine bessere Vorbereitung für den Empfang des Heiligen Geistes, als sich mit Maria im Gebet zu verbinden. Wenn ich das Ja Mariens in Anspruch nehme, dann kann durch ihre Mithilfe auch mein eigenes schwaches Ja und meine Hingabe ergänzt werden, dass sie so stark werden, dass der Heilige Geist kommen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe den Verdacht, dass wir bisweilen schnell um den Heiligen Geist beten, aber uns keine Gedanken machen über die Bedingungen seines Kommens. Also wichtiger ist es, die Hingabe, den Gehorsam zu erneuern und zu leben. Dann kann er einschlagen und ist sofort dabei. Also vor jeder Bitte um den Heiligen Geist prüfen, ob die Leitungen frei sind, ob ich in der Taufe lebe, ob ich meine Taufe durch meine Lebenshingabe beantwortet habe und ob ich mich ganz in das je größere Ja der Kirche und Mariens gestellt habe. Dann darf ich um den Heiligen Geist bitten. Komm, Heiliger Geist. Noch ein kurzes Wort zum Gebet. Wann immer wir beten, wenden wir uns ja Gott zu und nehmen Kontakt zu ihm auf. Ja, sobald ich mein Gesicht Gott zuwende, reagiere ich also gewissermaßen auf seinen Anruf. Das heißt, dass in jedem Gebet der Heilige Geist der Hauptakteur ist, weil er ja selber diese Verbindung, diese Kontaktaufnahme ist. Deshalb gibt es kein Beten ohne den Heiligen Geist. Der geringste Gedanke an Gott ruft den Heiligen Geist auf den Plan. Ja, mehr noch, er selbst ist es, der uns diesen Gedanken eingibt. Der Heilige Geist, der über Jesus kam, er war es auch, der seinen Kontakt zum Vater aufrecht hielt. Deshalb ist es auch für uns mehr als sinnvoll, denjenigen, der die Verbindung herstellt, in jedem Gebet zu begrüßen. In jedem Gebet sollten wir ihn, der für die Qualität der Verbindung steht, begrüßen und ihn bitten. Und wir sollten ihn vor allem auch darum bitten, dass er in uns die Verbindung hält, dass er uns auch dann noch auf Gott ausrichtet und unsere Hingabe verstärkt, den Liebesfluss, die Antwort stärkt, wenn wir unsere Gebetszeit beendet haben. Den Heiligen Geist kennenzulernen und mit ihm wirklich eine gute Beziehung zu pflegen, ist für uns Menschen insofern schwer, als er kein Gesicht hat. Er hat die Eigenart, dass man ihn viel besser an seinen Wirkungen erkennen kann. Mir hilft hier immer das alte Bild von einem Stabmagneten. Ein solcher Magnet besitzt einen Nord- und einen Südpol. Nord- und Südpol, den kann man sehen und man kann sie berühren. Wir wissen, dass zwischen diesen beiden Polen ein Strom fließt. Vom Nordpol zum Südpol und vom Südpol zum Nordpol. Dadurch entsteht das Magnetfeld. Dieses Magnetfeld selbst ist aber für unsere Augen unsichtbar. Wir können es auch mit unserer Hand nicht ertasten. Erst dann, wenn wir beispielsweise Eisenspäne in die Nähe dieses Feldes bringen, können wir das Feld erahnen, dadurch, dass es seine Kraft auf diese Eisenspäne auswirkt. Die Späne werden ausgerichtet auf die beiden Pole. So ist es auch in Gott. Gott, den Vater, der ist für uns leichter greifbar. Der Sohn, von ihm können wir uns ein Gesicht machen. Aber der Heilige Geist ist dieses Magnetfeld, das man selbst nicht sehen und greifen kann. Aber wie das Magnetfeld, genau so ist auch der Heilige Geist immer derjenige, den, obwohl wir ihn nicht sehen können, dafür verantwortlich ist, dass er uns ausrichtet auf den Vater und den Sohn. Es gilt also, nach ihm zu suchen, indem wir auf seine Wirkungen schauen. Ich befürchte, dass wir uns einmal in Grund und Boden schämen werden, wenn wir im Nachhinein auf unser Leben schauen und erkennen, wo überall er tätig war, wo überall er es war, der uns ausgerichtet hat auf den Vater und den Sohn. Es ist höchste Zeit, ihm zu danken. Und wir wollen ihn bitten, dass wir ihn besser kennenlernen. Wir wollen ihn bitten, dass er in uns die Hingabe, den Rückfluss der Liebe verstärkt und erneuert. Heiliger Geist, du Geist der Liebe zwischen Vater und Sohn, du willst auch in unserem Leben wirken. Du willst die Liebe des Vaters zu uns und unsere Antwort an Gott besiegeln. Wir bitten dich, komm, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Amen.